Wisst ihr noch, wie wir im Januar in das Jahr gestartet sind? In einer Predigt von mir habe ich uns gefragt, wollen wir durch das Jahr 2020 marschieren oder tanzen? Wisst ihr noch? Ja, wollen wir im Gleichschritt marschieren mit dem, was um uns herum normal ist, mit der Angst, mit allem, was immer sonst sich so anbietet? Oder wollen wir in der Einheit mit unserem Christus in Freude, im Modus der Freude durch das Jahr 2020. Und keiner hat geahnt, wie das werden würde. Keiner hat geahnt, was dann passiert ist. Die Welt ist aus dem Lot. Keiner hat geahnt, was so ein Virus mit unserer Existenz machen kann und mit all diese Maßnahmen drumherum auch. Und ich weiß nicht, wie es uns geht, ob wir noch tanzen mit Jesus. Oder ob wir begonnen haben zu marschieren mit der Angst, die um uns herum so normal geworden ist. Sind wir noch im Rhythmus mit unserem Herrn? Und ich möchte uns heute Morgen eigentlich wieder hineinnehmen in diesen Rhythmus. Ich möchte uns einladen mit diesem Thema, dass wir wieder den Tanzschritt aufnehmen und dass wir uns die Freude nicht nehmen lassen. Und deshalb heute Morgen ganz in dem Tonfall, wie das der Angelo schon so schön vorbereitet hat, die Freude lädt zum Tanz. Und das machen wir rund um das Sukkot-Fest und werden dem Fest heute Morgen sozusagen die Möglichkeit geben, uns einzuladen zur Freude. Und ich möchte uns zunächst mal die Texte dazu lesen. 3. Mose und dann aus dem 5. Mose 2 Texte. Und auf Grundlage dieser Texte werden wir nachher dann einen 7-Schritt der Freude einüben. Also doch Tanzkurs heute Morgen. Levitikus 23, unsere englischsprachigen Freunde haben sich gewünscht, dass wir möglichst die Stellen hier zeigen, dass sie es dann nachlesen können auch. Und hier haben wir es also, Levitikus 23, ab Vers 39. Am 15. Tage des 7. Monats, wenn ihr die Früchte des Landes einbringt, sollt ihr ein Fest des Herrn halten, 7 Tage lang. Am 1. Tage ist Ruhetag und am 8. Tag ist auch Ruhetag. Ihr sollt am 1. Tage Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmwedel und Zweige von Laubbäumen und Bachweiden und 7 Tage fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott. Und sollt das Fest dem Herrn halten, jährlich 7 Tage lang. Das soll eine ewige Ordnung sein bei euren Nachkommen, dass sie im 7. Monat so feiern. 7 Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen. Wer einheimisch ist in Israel, soll in Laubhütten wohnen, dass eure Nachkommen wissen, wie ich die Israeliten habe in Hütten wohnen lassen, als ich sie aus Ägyptenland führte. Ich bin der Herr, Jahwe, euer Gott. Und Mose tat den Israeliten die Festzeiten des Herrn kund. Übrigens ist Levitikus 23 das Kapitel über die Jahresfeste, die Gott anordnet. Wir lesen ergänzend dazu aus dem 5. Buch Mose, aus dem Deuteronomium, Kapitel 16. Das Laubhüttenfest sollst du halten 7 Tage, wenn du eingesammelt hast von deiner Tenne und von deiner Kelter. Und du sollst fröhlich sein an deinem Fest, du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, der Levit, der Fremdling, die Waise und die Witwe, die in deiner Stadt sind. 7 Tage sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest halten an der Stätte, die der Herr erwählen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen in deiner ganzen Ernte und in allen Werken deiner Hände. Darum, gut zuhören, sollst du fröhlich sein. Darum sollst du fröhlich sein. Und wir gehen dieser Freude in 7 Schritten nach heute Morgen. Es ist ein Tanzkurs in 7 Schritten über die Freude. Und wir lassen einfach mit diesen 7 Schritten nachklingen, was wir gerade gelesen haben. Eine Auslegung dieser beiden Texte. Und das erste ist, dass wir es hier mit einer göttlichen Freude zu tun haben. Diese Freude, von der wir reden, die hat mit Gott zu tun. die kommt aus Gott, die schenkt uns Gott und die weist Gott an. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gelesen? Gott gibt den Auftrag zur Freude, ihr Lieben. Das ist ein Command, das ist eine Berufung. Und das finde ich so spannend, dass göttliche Freude beides ist. Göttliche Freude in der Heiligen Schrift ist Auftrag oder Aufgabe und Gabe zugleich. Gott gibt die Aufgabe, freut euch im Herrn alle Wege, abermals sage ich euch, freut euch, Philipper 4. Das ist ein Job, eine Aufgabe. Galater 5, 22 sagt aber, die Freude ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Ja, was jetzt? Ein Auftrag oder eine Gabe? Beides. Gott sagt, freue dich und nimm die Freude in Anspruch, die Gott in dir entstehen lässt aus dem Heiligen Geist. Wir reden also von einer Freude, die Gott in Auftrag gibt, aber die Gott auch nährt. Denn Gott sorgt für ausreichende Gründe. Er ist derjenige, der diese Freude entzündet, der sie schenkt und der sie deshalb auch von uns einfordert. Und manchmal, ihr Lieben, gibt es Tage, da erleben wir sie mehr als Freude. Da kommt sie uns entgegen und wir können uns gar nicht retten. Und manche Tage, da ist es mehr ein Auftrag. Freue dich, Daniel. Und solltest du es gerade nicht gehört haben, freue dich. Und abermals sage ich, freue dich. Also beides ist diese göttliche Freude. So haben wir es gelesen. Gott gibt die Freude in Auftrag. Was wir noch gelesen haben, fand ich sehr, sehr markant. Es wird jeder Einzelne aufgerufen im 5. Mose 16, der mit dieser Freude gemeint ist. Es ist eine Freude, die jeden meint, die uns alle verbindet miteinander. Es ist eine gemeinschaftliche Freude. Ist das nicht spannend, was wir da gesehen haben, dass es eine Freude ist, die vor Jung und Alt nicht Halt macht, vor Arbeitgeber und Arbeitnehmer? Man könnte sagen, für Laien und für die Geistlichen, da ist der Levit nämlich mit drin. Einheimische und Ausländer. Habe ich noch jemanden vergessen? Ah ja, Witwen und Waisen. Also alle möglichen, vor allem die, die man gern vergisst. Vor allem die, die wir oftmals gar nicht an unserer Freude teilhaben lassen. Alle sind berufen zu dieser Freude. Diese Freude ist eine einschließende Freude, eine verbindende Freude. Das ist das, was uns ausmacht, ihr Lieben. Diese Freude von Gott und an Gott ist das, was uns heute Morgen verbindet hier. Und wir haben sie alle da, die Gott aufzählt. Sie sitzen hier alle vor mir. Der Grund, warum wir hier sind, ist, dass diese Freude uns verbindet. Diese Freude an Gott. Und da ist jeder mit eingeschlossen. Das sollte uns auch zu denken geben, weil manchmal ist es mehr so eine männliche Freude, manchmal mehr eine frauliche Freude, manchmal mehr eine kindliche Freude. Also, das ist eine Freude, die jeden erreicht. Das ist schon eine tolle Freude. Denn nicht alles, was mir Freude macht, macht meiner Frau Freude. Also, das ist eine umfassende Freude, die jeden erreichen kann. Und ich hoffe, dass sie dich heute Morgen auch erreicht, wo immer du dich in dieser Liste einordnen würdest. Eine verbindende Freude ist das, was wir sehen. Gott aber schenkt uns hier, und das ist das Dritte, eine pädagogische Freude, habe ich sie genannt. Wisst ihr was? In diesem Text und mit diesem Fest von Sukkot und all den Festen der Bibel zeigt sich Gott als Meisterpädagoge. Wir haben eine ganze Reihe von Lehrern unter uns. Gott ist der Meisterpädagoge. Er weiß, wie er seine Wahrheit an den Mann und an die Frau und an das Kind und an das ganze Volk bekommt. Er weiß, wie er uns erreichen kann. Und allein die Feste ist etwas Wunderbares, weil die Feste sind eine Einrichtung Gottes, eine Lehreinrichtung, eine pädagogische Maßnahme Gottes. Was lernen wir von unseren jüdischen Freunden? Wir lernen von ihnen, unseren Katechismus zu feiern. Das lernen wir von unseren jüdischen Freunden. Das, was wir glauben, zu feiern und im Feiern zu verstehen, zu ergreifen und anzueignen. Und das ist Gottes Einrichtung, ihr Lieben, dass er durch Feste sein Volk unterweist. Sukkot ist ein Lehrfest, das uns unterweisen möchte, das uns Wahrheiten vermittelt. Und dann sehen wir, dass dieses Fest sehr praktisch wird, erlebnispädagogisch. Übrigens, das hat Gott erfunden, die Erlebnispädagogik. Gottes Erfindung. Warum? Dieses Fest wird gefeiert, da nimmt man sich Urlaub für als jüdische Familie. Das ist die Herbstferienwoche. Die Eltern nehmen sich frei und man sucht sich dann im Wald Laubmaterialien von Bäumen und man baut sich eine Hütte. Und Papa hat endlich mal Zeit und man kann mit Papa eine Woche in so einer Hütte wohnen. Auf dem Balkon, im Garten, wo immer man Platz hat. Aber vor allem, man nimmt Materialien zur Hand. Man nimmt Laubzweige. Und das finde ich so toll. Diese Freude, die wird pädagogisch extrem clever, ganzheitlich, erlebnisorientiert vermittelt. Ja, Gott hat Sinn für ganzheitliche Vermittlung. Diese Freude will uns in allen Ebenen erreichen und unterrichten. Nun, haben wir das gesagt, so ein bisschen als die vorbereitenden Beobachtungen zu dem, kommen wir jetzt dazu, dass diese Freude vor allem eine dankbare Freude ist. Sukkot feiert die Dankbarkeit. Und zwar mit Freude und zwar mit Tanz. Das ist das Fest, wo wahrscheinlich im jüdischen Jahr am meisten getanzt wird. Ja? Und ich glaube, jeder darf tanzen, wie er will, aber es wird getanzt. Es ist das Fest der Freude, vor allem der dankbaren Freude. Und wenn wir uns fragen, woraus sich diese Freude nährt, dann finden wir vier Quellen, die Gott hier nennt in dem Text, den wir gelesen haben. Unsere Freude, die Gott uns schenkt und von uns sehen möchte, ist eine Freude der Ernte. Denn Sukkot ist ein Erntefest. Es ist eine Einholung. Wir haben gelesen von der Einbringung der Früchte. Und das sind jetzt die Erntefrüchte. Das ist der Wein, die Weintrauben, sind die Oliven. Es ist die Einholung der Früchte und das wird zu Sukkot gefeiert. Es ist ein Erntedankfest. Und das passt so wunderschön, weil ihr habt letzte Woche Erntedank gefeiert. Die Christenheit feiert in diesen Wochen Erntedank. Wir haben es so wunderschön herbstlich geschmückt hier. Passt wunderbar zum Fest. Und ich muss euch auch etwas sagen. Ihr habt mir zum Abschied damals einen kleinen Olivenbaum geschenkt. Er lebt und er hat dieses Jahr seine ersten 3 Früchte getragen. Eieiei, also das ist mein Erntedank. Ja, er hat das erste Jahr auf dem Balkon gelebt, da haben wir ihn umgesetzt, er ist im Garten, wir pflegen ihn liebevoll. 3 wunderschöne Oliven und gar nicht auszudenken, was nächstes Jahr dran hängt. Erntedank. Erntedank, weil Gott etwas hat werden und wachsen lassen. Und das ist die Zeit dafür, braucht man nicht viel zu sagen, weil das habt ihr letztes Mal schon miteinander begangen. Aber dann sehen wir, dass zum Sukkotfest, wie auch beim Pessach übrigens, an den Auszug aus Ägypten gedacht wird. Ihr wart Sklaven in Ägypten, haben wir gelesen. Denkt daran, wo ihr herkommt. Denkt an den Gott, der so gnädig und allmächtig ist, dass er euch aus der Vorherrschaft der Ägypter befreit hat. Ihr seid in die Freiheit geführt worden. Das ist der zweite Grund. Das sollte man feiern, diese Erlösung. Das dritte, und das ist der Hauptgrund, das Hauptthema von Sukkot ist, dass man die Fürsorge Gottes feiert, und zwar während der Wüstenwanderung. Sukkot verbringt man deshalb in diesen Laubhütten, weil man sich in diesen Laubhütten daran erinnern soll, dass Gott uns damals nach unserer Befreiung aus Ägypten ein Zuhause gegeben hat. Zunächst mal ein provisorisches Zuhause, 40 Jahre lang, aber dann in Kanaan das endgültige Zuhause. Also es denkt dankbar zurück an Gottes Fürsorge. Er hat uns ein Provisorium, ein Zuhause gegeben und er hat uns versorgt. Wir sind morgens aus der Hütte gekrochen und es kam Manna. Manna, Manna, dieses Himmelsbrot, das Süße. Und es kamen die Wachteln geflogen. Das Fleisch kam vom Himmel, das war dieses tägliche Himmelsbuffet, das wir 40 Jahre in der Wüste hatten. Das wird gefeiert zum Laubhüttenfest. Gott hat für uns gesorgt und Gott erinnert auch daran, dass er sie 40 Jahre lang auch geschont hat. Sogar ihre Kleidung, ihre Schuhe war nicht aufgerieben, er hat sie erhalten. 40 Jahre lang hat Gott uns durch die Wüste geführt, durch die Widrigkeiten dieser 40 Jahre. Gott sei Dank, dass wir da sind, wo wir heute sind. Das ist der dritte und der Hauptgrund. Und dann, wer sich mit Sukkot beschäftigt, der kommt am 9. Tag des Festes, das ist eigentlich ein Tag nachher, zu einem wunderschönen Abschlussfest. Simchat Torah. Ihr Lieben, das müsste man gemeinsam in der Synagoge erleben mit unseren jüdischen Freunden. Was passiert da? Man nimmt die Schriftrolle, die Torah, das Wort Gottes, das im Judentum eine ganz große, wichtige Rolle hat. Deshalb gibt es ja einen eigenen Schrank dafür, diesen Schrein des Buches. Man nimmt dieses Buch ehrwürdig, was man immer nur ehrwürdig in der Hand hat. Aber an diesem einen Tag wird diese Schriftrolle durch den Raum, durch die Synagoge tanzend bewegt. Die Männer machen das übrigens. Das können die Juden und auch unsere afrikanischen Männer viel besser als wir. Aber da tanzen die Männer und sie tanzen mit der Schriftrolle in der Hand und wer irgendwie drankommt, der küsst sie. Das ist die Freude, das Fest der Torah-Freude. Simchat Torah, die Freude am Wort Gottes. Ihr Lieben, das sind die vier Quellen, die wir an diesem Fest, mit diesem Fest verbinden dürfen. Es ist ein Fest der dankbaren Freude, weil Gott uns so viele gute Gründe gibt zur Freude. Zur Dankbarkeit. Das ist Sukkot. Das nächste, was wir sehen, aber ist, dass diese Freude eine teure Freude ist. Diese Freude, die kostet. Wir haben gerade etwas gelesen. Ich möchte euch wieder in Erinnerung rufen. Und wenn ihr diese Texte für euch noch mal etwas bewusster nachlest, dann merkt ihr auch, dass Gott mit dem Laubhüttenfest verbindet auch, dass er tägliche Opfer erwartet. Und es musste enorm viel gebracht werden. Und dann sagt er auch noch, dass kein Mensch mit leeren Händen kommen soll. Man soll an diesem Fest bringen, womit Gott mir die Hände gefüllt hat, mit der Erstlingsfrucht meiner Ernte, mit dem, wo Gott mich materiell versorgt hat. Keiner soll mit leeren Händen kommen. Gott sagt uns damit, diese Freude ist eine teure Freude. Es ist keine billige Freude. Sie kostet auch viel. Lass dir die Freude etwas kosten, ist die Botschaft. Es ist eine teure Freude. Komm nicht ohne, dass du etwas bringst. Und das steht für mich selbst. Bring dich selbst. Es ist die Hingabe. Und erinnert euch auch an Psalm 50 zum Beispiel, wo es heißt, wer Dank opfert. Ihr Lieben, Dankbarkeit ist nichts Billiges. Dankbarkeit kostet. Freude ist teuer. Was lasse ich mir meine Freude an Gott kosten? Das ist eine teure Freude. Sie hat Gott natürlich den größten Preis gekostet. Aber sie darf auch mich kosten. Ich darf das spüren. Es ist eine Freude, die mich in die Pflicht nimmt. Und was kostet sie? Sie kostet, wenn wir vom Opfer herkommen, vor allem auch diese Einsicht, dass ich zunächst mal überhaupt nicht würdig bin, zu Gott zu kommen. Dass ich überhaupt nicht würdig bin, diese Freude zu empfangen. Und deshalb ist das ja so spannend, was Angelo schon angedeutet hat, dass das Laubhüttenfest erst kommt, nachdem wir Yom Kippur gefeiert haben. Yom Kippur ist das Fest, das mich zuallererst in die Buße führt zu Gott. Jeder Jude muss am Yom Kippur in die Stille gehen und muss überlegen, wo bin ich schuldig geworden? Und er muss sich erinnern, dieser Gott, an den ich glaube, ist mein Richter. Er wird Gericht halten über mich und wehe mir, wenn ich mich von diesem selben Gott nicht auch versöhnen lasse. Aber es geht zunächst mal 10 Tage in diese Buße, in die Stille vor Gott und in das Bekenntnis meiner Schuld, in die Beichte eigentlich. Das heißt, diese Freude, die Gott uns schenkt, ist das Ergebnis der Vergebung. Aber sie kostet mich meine Buße. Sie kostet mich meine Buße. Es ist keine billige Freude, ihr Lieben. Und manchmal erleben wir diese Freude auch nicht, weil wir uns vielleicht dieser Realität auch zu wenig stellen. Ja, Gott hat uns aus der Sklaverei geführt, aber unsere Schuld hat uns dahin geführt. Ja, Gott hat uns durch die Wüste geführt, aber es war unser Unglaube, der uns in die Wüste gebracht hat. Wir brauchen Vergebung, wir brauchen Versöhnung, wir brauchen einen gnädigen Gott. Und deshalb ist das eine teure Freude, die sich diesen Preis nicht entzieht. Diese Freude hat ihren Preis. Ja, und sechstens, ihr Lieben, das passt vielleicht zu mancher Stimmung bei dem einen oder anderen heute Morgen. Es ist eine trotzige Freude. Es ist eine trotzige Freude, die hier gefeiert wird. Gott sagt, alle Jahre sollt ihr dieses Fest feiern. Und das machen die Juden auch. Und sie feiern es alle Jahre. Sie haben es durch die Gezeiten ihrer bewegten Geschichte immer gefeiert. Und sie feiern es so, wie wir es von ihnen lernen dürfen auch, dass sie so tun, als ob sie dabei wären. Sie vergegenwärtigen sich das, was damals war, und sagen, als ob wir damals dabei wären oder als ob es heute geschieht. Sie nehmen also diese Wahrheiten von damals ins Heute hinein, und zwar durch die bewegte Geschichte hindurch. Was ist denn in Zeiten gewesen, wo die Juden nicht zum Lachen hatten? Was ist denn in den unzähligen Verfolgungen und Widrigkeiten, die auch das jüdische Volk durchgemacht hat? Was ist denn, wenn mir das Leben entgegensteht, wenn die Widrigkeiten überhand nehmen, wenn der Widerstand so groß wird? Was mache ich denn mit der Freude? Ich freue mich. Trotzig. Unser Trauvers ist so ein wunderschönes, trotziges Wort. Psalm 73, Vers 28. In der Luther-Übersetzung zumindest. Aber das ist meine Freude. Eine trotzige Freude. Eine trotzige Freude. Und das ist das, was hier mit dem Fest gefeiert wird. Aber das ist meine Freude, ihr Lieben. Es ist eine trotzige Freude, auch weil es mit der Zeit zu tun hat, in der man dieses Fest feiert. Draußen, es ist ja so schön, wie der Herbst sich hier bunt gestaltet. Aber es ist die Zeit, wo alles in der Natur auch stirbt. Es ist die Zeit, wo es kalt wird, es ist die Zeit, wo es dunkel wird, und es ist die Zeit, die uns erinnert an die Vergänglichkeit des Lebens. Das ist die Zeit, in der wir leben. Deshalb erinnern wir uns ja auch in dieser Zeit besonders auch an Sterben, besonders auch an die Vergänglichkeit. Deshalb gehen ja auch so viele Menschen zu Allerheiligen, auf die Gräber und gedenken dessen, dass wir sterben müssen. Deshalb mündet ja auch das Kirchenjahr im November beim Ewigkeitssonntag und dann fängt alles mit Advent wieder neu an. Alles führt zu einem Ende und erinnert den Menschen daran, wir sind vergänglich. Und da hinein soll die Freude das letzte Wort haben im Jahr. Mit dem Fest, mit dem siebten Fest, das Gott feiern lässt. Es ist ein trotziges Fest, eine trotzige Freude, all der Vergänglichkeit und Schwäche zum Trotz, die wir erleben. Und ihr Lieben, das hat mit dem siebten zu tun, nämlich, dass es eine siegreiche Freude ist. Wir haben es hier zu tun mit einer siegreichen Freude. Denn diese Freude, die überwindet all das, was uns im Leben die Freude rauben möchte. Und die Freude hat das letzte Wort, sowohl im Jahreskreislauf als auch im Heilsplan Gottes, ihr Lieben. Und da möchte ich etwas einfügen. Und zwar möchte ich mit euch nachdenken kurz über die prophetische Dimension dieses Festes. Die Feste Gottes im Alten Testament haben aus Gottes Sicht eine viel größere Bedeutung, als wir zunächst glauben. Es ist eine prophetische Dimension in diesen Festen zu entdecken. Und Prophetie meint zunächst einmal nicht das Vorhersagen der Zukunft, sondern das Hervorsagen von Wahrheit ins Heute, hier und jetzt. Das heißt, Prophetie ist zunächst mal, dass Gott mir mit dem Fest etwas sagen möchte für heute, hier und jetzt. Hast du seine prophetische Stimme heute Morgen schon gehört? Sie meint dich. Für dein Leben morgen, in dieser nächsten Woche. Das meint eigentlich Prophetie zuallererst. Sie spricht in mein Heute hinein, aber dann meint sie natürlich auch das Vorhersagen. Und diese Feste aus dem Alten Testament haben alle ein Thema, alle eine Richtung. Der Messias. Sie werden erfüllt in Jesus, dem Christus, dem Messias. Alles deutet auf Jesus hin. Und so dürfen wir auch das Sukkot-Fest so hören und so verstehen, dass es uns auf Jesus hinweist, denn Jesus ist das Geheimnis unserer Freude. ist einfach so. Und alles, was Gott uns je bieten kann und konnte, macht sich an Jesus fest. Das heißt also, die prophetische Dimension dieses Festes ist zunächst einmal auch damit verbunden, dass es uns auf Jesus hinweist, Jesus erfüllt es, aber es gibt ein erfüllt haben und ein noch erfüllt werden. Es gibt auch da noch aus heutiger Sicht zwei Perspektiven. Und das ist jetzt ein Hinweis darauf, dass diese sieben Feste Gottes ein Fahrplan der Heilsgeschichte Gottes sind. Sie sind wie so ein Spiegel der großen Geschichte Gottes mit dieser Welt. Und da habe ich euch diesen Überblick mitgebracht. Manche von euch waren in meinem Seminar bei der Urania dabei, haben das gesehen, Wiederholung tut immer gut. Sieben Feste hat Gott in Auftrag gegeben, die dem Jahreskreislauf folgen. Sieben Feste, und zwar vier Feste vor dem Sommer, dann ist der lange Sommer kein Fest, und drei Feste nach dem Sommer. Ja, das sind die Frühlingsfeste, beginnend mit Ostern und endend mit Pfingsten. Das sind eigentlich die beiden ersten Wallfahrtsfeste, weil drei Wallfahrtsfeste sind es, sagt Gott, dreimal soll man nach Jerusalem wandern, und zwar einmal hier rund um Pessach, einmal hier zu Schavuot und am Ende einmal zum Laubhüttenfest, und die wurden jeweils alle miteinander gefeiert. Dreimal ging man. Die ersten beiden Wallfahrtsfeste oder die ersten vier Frühlingsfeste sind bereits erfüllt in Jesus. Die hat er bereits erfüllt, wisst ihr? Denn Ostern feiern wir, dass er gestorben ist und auferstanden ist. Pfingsten feiern wir, dass er seinen Geist gesandt hat. Und das ist das letzte Fest, von dem wir in der Bibel lesen. Und dann kommt die Zeit der Kirche, des Glaubens. Das ist der lange, vier Monate lange Sommer. Das ist die Wüste, in der wir sind, die Hitze des Sommers. Da kann man gar nicht feiern. Das ist die Hoffnung der Christen, das ist die Gegenwart, da sind wir. Und dann aber warten wir auf die Erfüllung der Herbstfeste, ihr Lieben. Und wisst ihr, das erste Fest im Herbst ist das Neujahrsfest, das sogenannte Trompetenfest. Deshalb lesen wir auch, dass Jesus wiederkommen wird zum Schall der Posaune, der Trompete, weil das ist die Erfüllung des ersten Herbstfestes, Schofar. Dann wissen wir, er kommt, um zu richten die Lebenden und die Toten. Wir werden ein ewiges Yom Kippur feiern, das Endgericht Gottes. Gnade dem, der sich nicht mit diesem Gott versöhnt hat. Und dann das letzte Fest in Ewigkeit wird Laubhüttenfest sein, das siebte von allen. Das ist die Vollendung und Freude mit Jesus. Ihr Lieben, Laubhüttenfest hat eine wunderbare, hoffnungsvolle Dimension. Es erinnert uns daran, dass wir es hier so oft feiern, bis wir abberufen werden und dass wir es eines Tages im Himmel endgültig in der Vollendung feiern werden. Und die Botschaft lautet, es ist eine siegreiche Freude. Weil sie sich an Jesus festmacht, der Tod und Teufel überwunden hat. An Christus festmacht, der wiederkommen wird. Es ist eine siegreiche Freude und diese Freude wird das letzte Wort haben. Diese Freude, ihr Lieben, und deshalb haben wir guten Grund, auch in Zeiten wie diesen, getrost zu sein. Wir haben guten Grund, Freude zuzulassen. Und deshalb möchten wir einfach diese sieben Arten der Freude, die göttliche Freude, die verbindende, pädagogische, dankbare Freude, die teure und die trotzige Freude und die siegreiche Freude ganz bewusst mit in diese Woche nehmen, mit in die nächsten Monate nehmen. Corona zum Trotz soll die Freude den Ton angeben und ich wünsche uns, dass wir nicht aufhören zu tanzen. Das Jahr ist noch nicht vorbei, nicht aufhören zu tanzen. Es gibt gute Gründe. Herr Jesus, und für diese Gründe sagen wir dir Dank. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Grund unserer Freude bist. Dass du der bist, der uns unsere Freude anstiftet, der so viele Quellen geöffnet hat. Weil du uns die größte Frucht des Himmels geworden bist. Weil du uns erlöst hast aus der Sklaverei. Herr Jesus, du bist unser Befreier. Herr Jesus, du bist unser Fürsorger. Unser Versorger und weit mehr als das tägliche Brot dürfen wir auch in den nächsten Wochen von dir erwarten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns deinen Geist geschenkt hast, der uns begleitet und versorgt. Jesus, danke, dass du das lebendige Wort bist, die Quelle der Freude, Simchat Torah. Wir wollen dich bejubeln, Herr Jesus, als den, mit dem Gott uns Weisung gibt, Orientierung gibt, uns zuspricht. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns in diese Freude gemeinsam hineingestellt hast. Danke, dass wir es heute Morgen teilen dürfen. Danke für Gemeinschaft, fürs Wissen umeinander. Danke, dass die Freude rechts und links von mir auch mich heute anstecken kann. Herr Jesus, danke dafür, dass wir einander haben und dass uns die Freude an dir verbindet, auch über Zeiten der Distanz hinweg. Jesus, danke, dass es eine Freude ist, mit der du uns unterrichtest, dass du uns in die Schule nimmst. Herr Jesus, und so möchten wir dich bitten, dass du uns auch in der nächsten Woche in deine Schule nimmst. Lass uns im Unterwegssein, im Erleben des Alltags verstehen, wo du uns erinnerst an deine Freude. Herr, du bist ein wunderbarer Lehrer. Herr, wir danken dir, dass wir eine dankbare Freude pflegen dürfen diese Woche. Und wir danken dir, Jesus, dass wir aber auch diesen Preis zahlen dürfen, gerne und fröhlich. Wir möchten dich bitten, dass du uns befähigst, auch den Preis zu zahlen für diese Freude. Den Preis in unserer Buße immer wieder neu. Herr, wir haben deine Vergebung nötig und das ist unser Geheimnis und unsere Würde. Jesus, wir haben es nötig, dass wir uns dir überlassen. Unsere Hingabe an dir ist die Quelle unserer Freude. Herr, hier sind wir. Mit unseren Freuden und unserem Leiden, mit den ganzen Themen, die uns beschäftigen. Wir geben uns dir hin, Herr Jesus. Und wir möchten nicht mit leeren Händen kommen vor dich. Wir danken dir, dass es eine trotzige Freude ist und dass du uns heute Morgen prophetisch durch dein Wort zusprichst. Freue dich jetzt erst recht. Und du kennst die Widerstände und die Widrigkeiten unseres Lebens. Du weißt um Stimmungen, wie sie gerade sind. Du weißt um Existenzen, die tatsächlich bedroht sind. Du weißt um Probleme, die da sind. Du weißt um viel Angst, die grassiert. Ach, Herr Jesus, du weißt auch um die Familiennöte, die gar nichts mit Corona zu tun haben. Als ob wir Corona bräuchten, um Nöte zu haben. Herr, du weißt um all die Nöte unseres Lebens. Danke, dass du uns trotzige Freude schenkst. Und Jesus, wir danken dir, dass diese Freude all den Nöten trotzen darf, weil sie siegreich ist. Weil du der auferstandene Herr bist, vivid, du lebst, Herr Jesus. Und so bitten wir dich, dass du diese Freude auch in uns belebst, jeden Tag neu. Wir ehren dich und wir danken dir für das, was du uns heute Morgen in diesen 7 Schritten durch das Sukkotfest gelehrt hast. Amen.